Deutschlandfunk, Andruck.
Markus Wilaschek ist Philosophieprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und ein international führender Kant-Experte. Pünktlich zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant hat er ein Buch über den großen Aufklärer veröffentlicht. Kant, die Revolution des Denkens, heißt es. Meine Kollegin Simone Miller hat mit Markus Wilaschek gesprochen über die Gültigkeit bzw. Aktualität von Kants Thesen und sie hat ihn zunächst gefragt, was ihn an diesem Philosophen so fasziniert.
Das lässt sich nicht leicht in wenige Worte fassen. Ganz grob gesagt ist Kant sicherlich der einerseits tiefste, radikalste, gründlichste Denker, der zugleich eine unglaubliche Spannbreite von Themen bearbeitet hat. Ich denke, dass es seit Aristoteles wenig Philosophen gegeben hat, die in einer ähnlichen Weise Grundlagen der Philosophie in Frage gestellt und neu gelegt haben. Ein anderer Aspekt ist vielleicht, Kant ist ein unglaublich kühler, analytischer, scharfer Denker. Und zugleich atmen seine Schriften einen tiefen Geist der Humanität. Und das ist vielleicht auch etwas absolut Faszinierendes an Kant.
Herr Wilaschek, in den letzten Jahren und Jahrzehnten findet ja eine extrem wichtige politische, aber eben auch philosophische Debatte darüber statt, ob sich universalistische, also die gesamte Menschheit einschließende Rechte und Pflichten überhaupt formulieren lassen oder ob diese Idee des Universalismus selbst so sehr historisch gebunden ist, an einen bestimmten Kulturkreis, an eine bestimmte Epoche, dass sie eben selbst gerade nicht verallgemeinerbar ist. Die Menschenrechte wären dann eben keine Menschenrechte, sondern westliche Rechte. Dieser Kritik, dass die Idee der Verallgemeinerbarkeit selbst gerade nicht verallgemeinerbar wäre, der widersprechen Sie, Herr Wilaschek. Warum?
Ich widerspreche ihr, weil ich glaube, dass der Universalismus eine Einsicht enthält, die wir guten Gewissens sozusagen nicht aufgeben können. Vielleicht ist zunächst wichtig, die Frage zu stellen, was bedeutet Universalismus denn überhaupt? Und das bedeutet ja, dass moralische Regeln in derselben Weise für alle Menschen gelten. Dass also, wenn mir etwas erlaubt ist, ist es allen erlaubt. Wenn mir etwas verboten ist, ist es allen verboten. Wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, muss ich alle Menschen in ihrer Würde achten. Das waren jetzt Inhalte oder Aspekte einer universalistischen Moral- und Rechtskonzeption. Aber wir können noch eine weitere Frage stellen. Wer soll sich denn an diese Regeln halten? Und auch das ist ja ein Aspekt des Universalismus. Alle Menschen sollen alle Menschen als gleichberechtigt betrachten. Und ich glaube, es ist dieser letzte Punkt, den Sie jetzt kritisch angesprochen hatten. Können wir unterstellen, dass die Regeln, von denen wir denken, dass sie für alle gelten, also dass wir glauben, dass man allen Menschen die gleiche Würde zugestehen muss, können wir erwarten, dass alle Menschen aller anderen Kulturen das genauso sehen wie wir? Und das ist vielleicht eine Frage, wo man durchaus Spielraum hat, zuzugestehen, dass es andere Kulturen mit anderen Traditionen gibt, die in dieser Frage in manchen Punkten von uns abweichen. Und deswegen glaube ich, dass der Universalismus in der einen Hinsicht, dass wir nämlich die berechtigten Interessen aller Menschen und ihre Würde anerkennen müssen, für uns unaufgehbar ist, dass wir aber durchaus mit anderen Kulturen ins Gespräch kommen müssen, wenn es um die Frage geht, sehen die das genauso wie wir oder müssen wir dann vielleicht doch an manchen Stellen unsere eigenen Konzeptionen nochmal überdenken, auch überdenken, was es heißt, die Würde anderer Menschen anzuerkennen? Oder müssen wir versuchen, andere Kulturen, die das anders sehen, von unserer Auffassung zu überzeugen? Und insofern scheint mir der Universalismus, anders als Kant das sah, keine von vornherein feststehende überzeitliche Wahrheit zu sein, sondern letztlich ein moralisches und politisches Projekt.
Müsste man dann sagen, letztendlich basiert dieses moralisch-pragmatische Projekt, so wie Sie es jetzt gerade formuliert haben, auf einer ethischen Setzung, der zufolge wir eben alle Menschen als in Hinsicht auf ihre Würde gleich zu betrachten haben?
Ich denke, das ist, also Setzung kann man vielleicht so sagen, es klingt aber, sei es etwas willkürlich. Nein, wir haben ja guten Grund, das so zu betrachten. Und anzuerkennen, dass andere Menschen dieselben Ansprüche haben wie wir auch, dass alle Menschen gleichberechtigt sind in dieser Hinsicht. Dafür gibt es sehr gute Gründe, letztlich negativer Art. Welche Gründe könnten wir haben, andere Menschen nicht gleich zu behandeln, die moralisch relevant sein sollten? Aber dieser Anspruch, den wir dabei stellen, ist keiner, den wir ein für alle Mal beweisen könnten, sondern er ist letztlich aus einer bestimmten moralischen Praxis heraus erwachsen. Und diese Praxis ist prinzipiell auch weiterentwicklungsfähig und offen für weitere, auch für Kritik. Und diese Kritik könnte ja auch von anderen Kulturen kommen, die manche unserer Auffassungen, und mit unserer meine ich jetzt vielleicht unsere westliche universalistische Vorstellung von Moral, nicht teilen.
Was ja durchaus auch geschieht. Sie sagen jetzt also, wir müssen unbedingt festhalten an universalistischen Ansprüchen in Moral, in Recht, in Politik, aber diese Ansprüche, die müssen eben offen für Kritik sein. Die müssen, um es in Ihren Vokabeln zu sagen, fallibilistisch, reversibel und bescheiden sein. Könnten Sie uns in aller Kürze erklären, was Sie mit diesen drei Kriterien meinen?
Ja, ich meine damit, dass wir einerseits, wenn wir bestimmte moralische Folgerungen aus unserem Universalismus ziehen, etwa bestimmte Auffassungen darüber, wie in anderen Kulturen Menschen miteinander umgehen sollten, aber auch wie in unserer eigenen Kultur etwa, ich nenne nur ein konkretes Beispiel aus der Gegenwart, wir uns gegenüber den anderen Tieren verhalten, indem wir sie in einer bestimmten Weise behandeln, dass wir uns als fehlbar anerkennen, dass wir feststellen, Dinge, die wir immer für wahr gehalten haben, können sich als falsch herausstellen. Zweitens, dass wir daraus eben auch praktische Konsequenzen ziehen, das ist eben die Reversibilität, das heißt, wir erkennen an, dass unsere Moral sich weiterentwickeln kann und deswegen auch gegenüber Menschen, die andere Auffassungen vertreten als wir, nicht dogmatisch, sondern eben bescheiden auftreten und bereit sind zu lernen.
Herr Wilaschek, erlauben Sie mir vielleicht einen kleinen Exkurs, weil ich das interessant fand, dass Sie jetzt in Ihrer letzten Antwort auch genannt haben, die Diskussion zu Tierrechten. Und das finde ich interessant, weil das ja nochmal wirklich auch an den Grundlagen von Kants Philosophie rütteln würde, weil wir haben ja vorher schon gesehen, dass es zumindest in Kants Werk einen Nexus gibt zwischen dem Würdebegriff und der Vernunftbegabung. Und jetzt, wenn Sie die Tierrechte ins Spiel bringen, dann würde man ja darüber diskutieren müssen, ob es nicht an der Zeit ist, den Schutz der Würde eben nicht mehr allein von der Vernunftbegabung abhängig zu machen, sondern auch andere Dimensionen des Lebendigseins ins Spiel zu bringen und besser zu berücksichtigen, auch im Würdebegriff selbst, etwa die Leidensfähigkeit oder Emotionalität. Was sagen Sie zu dieser Frage?
Ja, es ist ein sehr interessanter Punkt und ich bin tatsächlich gerade hier, obwohl das nicht aktuell mein Arbeitsgebiet ist, hier am Wissenschaftskolleg in Berlin mit anderen Fellows genau über diese Frage im Gespräch. Sie ist natürlich im Moment sehr drängend und wichtig. Ich persönlich denke, dass der Begriff der Würde sich vielleicht nicht so leicht auf andere Kreaturen, andere Tiere übertragen lässt, vielleicht auch auf die Natur insgesamt, wie das manche Leute sich auch vorstellen. Aber dass es vielleicht eher plausibel ist, verschiedene Formen von schützenswerten Lebensformen zu unterscheiden. Der große Unterschied zwischen anderen Tieren und uns ist ja, dass wir zwar gegenüber diesen Tieren Verantwortung haben, aber sie keine Verantwortung gegenüber uns. Und deswegen sind sie nicht in derselben Weise Teil dessen, was Kant das Reich der Zwecke nennt, also die wechselseitige Anerkennung von gleichberechtigten Wesen. Das können Tiere nicht sein. Und damit haben sie einen anderen Status, als Menschen das haben. Aber das heißt nicht, dass wir mit ihnen tun und lassen können, was wir wollen. Und es heißt vielleicht auch nicht, also Kant hat ja eine angedeutete Begründung, warum man Tiere nicht quälen darf. Und der Grund ist, dass wenn wir das tun, sagt Kant, wir uns sozusagen selbst verrohen und damit dann gegenüber dem Leid von anderen Menschen unempfindlich werden. Das reicht, finde ich, als Begründung einfach nicht aus, denn es ist ja das Leid der Tiere selbst, dass der Grund ist, warum man sie nicht quälen darf. Aber dazu ist es nicht, meine ich, erforderlich, ihnen in derselben Weise denselben Status zuzusprechen, den wir auch anderen Menschen zusprechen.
Markus Wilaschek, Autor des Buches Kant, die Revolution des Denkens. Bei CH Beck verlegt, die 430 Seiten kosten 28 Euro. Das Gespräch führte Simone Miller.